Willkommen bei All About the Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About the Dress. Heute ist als Gesprächspartner bei mir, als Gesprächspartnerin, wir wollen ja doch jetzt hier gendern unbedingt, als Gesprächspartner Stern-In bei mir oder eher ich bei ihr, die Simone von Hugs & Kisses in München. Simone, stell dich doch bitte kurz mit ein paar Worten vor. Hallo übrigens.
Hallo Doris, herzlich willkommen in München und in meinem Bridal Studio. Ich bin die Simone, bin 44 Jahre alt. Habe mich vor 3 Jahren knapp, also kurz vor Corona, selbstständig gemacht mit meinem Brautmodelladen, nachdem ich 2019 geheiratet habe, selber die ganze Prozedur durchgemacht habe, in meinem Job unzufrieden war und eine Veränderung gesucht habe.
Das klingt nach ganz vielen Motiven. Mhm. Seit wann gibt es Hugs & Kisses? Du hast gesagt 3 Jahre, also 2020 zum Beginn.
Genau, also ich habe den Laden 2020 im März übernommen.
Ach, das ist ja super.
2 Tage vor dem Lockdown habe ich die Schlüssel gekriegt. Genau, habe dann viel Zeit gehabt. Gar nicht zum Nachdenken, sondern eher zum Tun. Ich habe meine Webseite selber gemacht, ich habe Kleider gesammelt. Alles das, wozu man halt dann Zeit hat. Ich muss auch sagen, ich fand die Lockdowns immer sehr entspannend und weiterbringend, weil man Zeit gehabt hat, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man sonst nicht gehabt hat?
Jein, da bin ich fast bei dir. Ja. Für mich war der Lockdown der erste eigentlich ein Segen, weil so habe ich den Podcast auf die Straße bekommen. Mhm. Aber für mich war es ganz schlimm, wenn ich in meinen Laden gekommen bin und da sonst eigentlich Leben war und Bräute und Lachen und... Ja. Sektgläser und meine Ladies, die beraten. Und dann kam ich rein und der war so still.
Ja.
Und ich kam zum Staubwischen, die Post holen und das war so schrecklich. Also, boah. Also, man sieht wie immer im Leben, there is good news and bad news in everything.
Und das ist natürlich jetzt auch leicht gesagt, dass ich die Zeit genossen habe. Das war eine schwierige Zeit, weil ich mich selbstständig machen wollte oder mich selbstständig gemacht habe. Hm. Und das erstmal nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe. Denn die Kosten waren ja da seit März. Und aufgemacht habe ich dann letztendlich im September 2020, als die Saison, wir haben ja eine Saison, ein Saisongeschäft.
Wir hatten einen Saisongeschäft.
Ja, noch besser.
Da so kommen wir noch drauf.
Genau. Habe dann im September 2020 aufgemacht. Ja, und dann im Dezember ja wieder zu.
Ja, genau. Ich erinnere mich. Das waren, weißt du, wir sind in einer Ausnahmesituation noch immer und ich glaube, ein Teil davon wird auch ein Stück weit bleiben.
Ja.
Und da, weißt du, da bin ich bei dir, es kommt nicht drauf an, was einem begegnet, sondern es kommt drauf an, wie man dem begegnet.
Richtig.
Und natürlich darf man sich in die Ecke sitzen und schniefen und sagen, scheiße,
ja.
Sorry, muss jetzt mal ausgedrückt werden. Aber dann finde ich, also ich hab echt versucht, nicht in dieser Düsterheit zu versinken, sondern zu sagen, okay, jetzt ist es so gut, irgendwann war der Balkon geputzt, der Schrank aufgeräumt, die Altkleider und das Altglas weggebracht, der Laden war tipptopp. Und dann habe ich gedacht, so, ich wollte schon lange etwas machen, mit an meiner Erfahrung die Bräute teilhaben zu lassen.
Ja.
Weil ich mir sage, das Brautkleid aussuchen ist etwas, das muss Spaß machen.
Ja.
Das ist aber nicht wie ein T-Shirt aussuchen oder das ist auch nicht wie in diversen Doku-Soaps, die eine Welt gezeigt wird, die es nicht gibt, sondern das ist etwas, da kann man mit so ein paar Informationen sich eigentlich was Gutes tun und mit ein paar Erfahrungen. Und wie so oft im Leben, sage ich auch im Podcast immer wieder, hinterher hat man die Erfahrung, die man davor gebraucht hätte, damit man dazwischen eine gute Zeit gehabt hätte. Und so bin ich auf den Podcast gekommen und habe den dann quasi im Oktober quasi zeitgleich mit deinem Laden gestartet.
Ja, siehst du.
Da feiern wir gemeinsam Jubiläum.
Genau.
Wie ist denn die Idee dafür entstanden? Du hast schon ein bisschen was anklingen lassen, aber war also dass auch du schon immer davon geträumt hast, dein Brautmodengeschäft zu eröffnen, wie es auf jeder zweiten Webseite steht?
Nein, überhaupt nicht.
Danke.
Bei mir war es anders, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ja relativ spät geheiratet. Wie gesagt, ich bin jetzt 44, also ich war damals 42. Und war, ich komme aus der Bekleidungsbranche, ich bin Bekleidungsingenieurin und gelernte Schneiderin.
Danke.
Und
deswegen habe ich dich auch rausgesucht.
Das freut mich sehr.
Unter anderem.
Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Genau, und war in meinem Beruf etwas gefrustet, weil immer schneller, immer billiger und immer weiter weg doch irgendwann mal so drastisch war, dass ich mich damit nicht mehr identifizieren konnte.
Du warst direkt in der Produktion?
Ja, also in der Entwicklung.
In der Entwicklung.
War das bei uns, genau. In der Entwicklung.
Damen-Oberbekleidung? Damen-Oberbekleidung?
Ja, alles.
Alles.
Wir haben damals Damen, Herren und Sport gemacht.
Okay. Gemischtwarenladen?
Ja. Es ist absolut mein Traumberuf gewesen und ist es immer noch, aber es hat sich eben alles so entwickelt, dass ich mich nicht mehr damit identifizieren konnte. Wir haben häufigen Vorgesetzten und Führungswechsel gehabt und auch ich war damals Führungskraft und musste Dinge machen, die sich so nicht mehr für mich richtig angefühlt haben. Und dann habe ich 2019 eben geheiratet, habe mich auf die Brautkleidsuche begeben und habe alles durchgemacht. Ich war zu Hause bei einer Privatperson, die ein Kleid privat verkauft hat, habe ich das Kleid anprobiert, habe mir gedacht, nee, irgendwie ganz so runter reduzieren will ich es doch nicht. Ich war im großen Brautmodengeschäft, habe eine Auswahl gehabt von Kleidern, wo ich mir dachte, nee, hier ist es auch nicht dabei. Und habe dann einen relativ kleinen Laden gefunden, wo ich mein Brautkleid dann auch genommen habe und dachte mir, irgendwie ist das doch alles crazy.
Ja, crazy kann ich unterstützen. Wie ging es weiter?
Genau. Dann habe ich meine Arbeitsstunden reduziert, weil ich irgendwas anders machen wollte und zu mir finden wollte. Also es war auch eine sehr anstrengende Zeit. Meine Arbeitsstunden reduziert und mir einen Minijob gesucht. Und dann habe ich als Verkäuferin in einem Brautmodeladen ausgeholfen.
Cool.
Und das lief so gut, das hat so viel Spaß gemacht. Die Mädels haben mich dann auch immer gefragt, also ich habe denen dann natürlich geholfen und abgesteckt und das fanden die super, dass ich denen gleich sagen kann, wie es abgesteckt wird und was man da machen muss und wie man es ändern kann. Und auch häufig kam die Frage, was mache ich denn danach mit meinem Brautkleid? Und dann habe ich das Denken angefangen. Und dann ist die Idee entstanden, ich könnte einen Secondhand-Brautmodeladen eröffnen. Gibt es ja auch in München noch nicht. Also habe ich dann zum Ende des Jahres recherchiert, mich schlau gemacht, verschiedenste Kurse belegt, also Businessplan-Kurs, was man alles machen muss.
Ich bin begeistert.
Habe mir den Markt angeguckt, habe mir die Brautmodelläden in München angeguckt.
Ich bin begeistert.
Also ein bisschen Basis habe ich dann doch schon gehabt. Mhm. Und dann den Entschluss gefasst, meinen Job zu kündigen und was Neues zu machen.
Mhm. Das ist schon ein großer Schritt, ne?
Ja. Das war ein großer Schritt, aber wie gesagt, mir ging es auch damals gesundheitlich ganz schlecht und ich bin damals aus der Firma raus und seitdem waren auch meine Kopfschmerzen, ich hatte Migräneattacken und sowas, haben sich gelegt und ich hatte so ein Befreiungsgefühl und seitdem, also ich traue der Tätigkeit oder der Firma, ich erinnere mich gerne dran, aber ich traue dem nicht nach und habe auch den Schritt noch nie beschlossen, auch wenn es in der craziesten Zeit war, die es gab, weil es war dann im Frühjahr 2020 und wollte dann im April 2020 starten und dann kam ja eben Corona im März.
Jo, das hat uns ja alle erreicht.
Ja.
Ja, weißt du, ich finde, das ist schon ein großer Schritt. Also bei mir war das, ich bin schon seit 10 Jahren dabei, wir haben dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum und ich weiß noch, wie ich meinen Mietvertrag abgeschlossen habe und mein Mann kam, war dabei, er zückte also plötzlich einen Strauß Blumen und da war der Laden plötzlich da und ich dachte so, okay, jetzt ist es so, dass ich den nicht hauptberuflich mache, sondern mir macht mein Job noch Spaß, den mache ich gerne, der ist auch hat was ganz, 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 ganz anderes, aber ich gebe nicht immer so gern so wie privates Preis, also bleibt das unser Geheimnis, beziehungsweise ich erzähle es dir nachher gerne. Und und dann war der Laden plötzlich da und ich dachte so, okay, jetzt trägst du Verantwortung, du trägst auch Verantwortung für die Bräute, die sich dir anvertrauen.
Ja.
Du trägst Verantwortung für die Mitarbeiter, die du bekommen wirst. Du trägst Verantwortung für deine Familie, weil wenn das Ding vor die Hunde geht, dann hast du finanziell auch durchaus eine Belastung.
Ja.
Also das war für mich schon so ein...
Ja.
Und Simone, jetzt hast du dich mit dem Markt beschäftigt und ich auch. mir, der Markt war damals ein ganz anderer. Das ist wirklich so. Vor 10 Jahren war der Brautkleidmarkt ein völlig anderer.
Ja.
Völlig anders von den Herstellern. Da können die Heike und ich, wenn du mal die Episoden mal nachhörst, da plaudere ich viel mit meiner Heike. Das ist eine Kollegin, die auch sehr erfahren ist, die fast 30 Jahre Erfahrung auf den Schultern hat. Mhm. Da plaudern wir so trefflich, wie es früher war, wie es heute ist. Mhm. Und trotzdem, ich hatte mich mit dem Markt beschäftigt. Mhm. Jetzt habe ich nicht deinen inhaltlichen Weg gegangen, aber ich habe mich wirklich in der Theorie und in der Praxis ganz intensiv, wirklich lange, lange Jahre beschäftigt, bevor ich einen Laden aufgemacht habe. Und trotzdem war es dann so ein, okay, jetzt hast du einen Laden.
Ja.
Das war schon ein spannendes Gefühl, wobei ich hatte keine Pandemie damals. Die, die habe ich wie alle anderen erst jetzt bekommen.
Ja.
Und es war trotzdem ein Gefühl zwischen Euphorie, ein Traum verwirklicht. Wir heißen ja auch All About the Dreams.
Ja.
Das sind ja auch meine Träume. Das sind nicht nur die Träume der Braut, das sind auch meine Träume.
Ja.
Und das war schon ein Schritt, das muss ich sagen, obwohl ich ihn ja nicht in die volle Selbstständigkeit getan habe. Aber ich sag's mal so, auch bei mir hängt an Werten viel, viel Geld rum. Auch, und das gehört uns ja alles. Ne? Die Bräute glauben ja immer, die Hersteller stellen uns das zur Verfügung. Ja. Ne? So nach dem Motto, dann guckst du halt in einer anderen Größe. Nein, Schätzelein, das gehört uns alles. Wir müssen das alles bezahlen.
Ja,
ne? So. Und also auch wenn man es nebenberuflich macht, die Kosten habe ich auch, die Mitarbeiter wollen bezahlt werden, der Vermieter will bezahlt werden, die Versicherungen, ich habe auch mich da abgesichert, habe ebenso sorgfältig vorher recherchiert, einen Businessplan gemacht und so weiter und so fort. Und ja, und trotzdem war es schon ein Mittelding aus Begeisterung und so, huch, Angst vor der eigenen Courage. Aber zurück zu dir.
Ja.
Was, also dein Motiv, ein Brautmodengeschäft zu eröffnen, das haben wir ja, das hast du ja auch schon erzählt. Jetzt ist es so, Secondhand und Firsthand oder Kollektion, aktuelle Kollektion, das ist ja im Endeffekt, haben wir schon nicht genau die gleiche Kundin, aber viele Überschneidungen. Und in München gab es ja auch schon vorher viele Geschäfte. Gab es echt keinen Secondhand-Shop in München?
Nein. Es hat parallel zu mir noch ein zweiter aufgemacht und in dem gleichen Winter dann noch ein dritter.
Ja, und jetzt werden es 20
jetzt
sein.
Jetzt werden es noch mehr und auch ein Verleihgeschäft gibt es zum Beispiel.
Echt? Okay, das ist ein ganz schwieriges Business.
Habe ich mir natürlich auch alles überlegt bei meinem Konzept, aber für mich ist der Fit, der perfekte Fit im Fokus.
Ja.
Und den kann ich
mit einem Kleid, das du nochmal verkaufen ist. Sorry, jetzt bin ich dir in
den alles cool, alles gut. Genau, so ist es. Nee, vor allen Dingen, nochmal verkaufen ist nicht das Thema. Ich habe auch Kleider da, die sind third hand quasi. Aber es muss perfekt passen.
Ja.
Und da kommt man an seine Grenzen irgendwann mal. Also es gibt Kleider, die kann ich gut verändern. Ja. Zwei, dreimal, wie
ist
gesagt.
So.
Und bei anderen Kleidern geht es nicht. Aber für mich ist auch das Verleihgeschäft mit Risiko verbunden, was ist, wann das Kleid verleiht ist und eine Braut danach das Kleid möchte und es passiert irgendwas während der Hochzeit. Also ist es alles berechtigt mit Sicherheit.
Ja, ja.
Es gibt da mit Sicherheit auch die richtigen Überlegungen. Für mich hat es so nicht gepasst und deswegen habe ich mich auf die Secondhand-Schiene fokussiert. Mir war auch wichtig, zum Beispiel einen neutralen Ort zu schaffen, also dadurch, dass ich den Privatverkauf selber mitgemacht habe oder den, ich wollte mir ja das Kleid privat selber kaufen, wo ich festgestellt habe, nee, es ist nicht mein Ding, mich im Flur bei einer privaten Person umzuziehen, da riecht es nach Essen, sondern ich wollte einen neutralen Ort schaffen und zwar für beide Personen, also für die Braut, die ihr Kleid verkauft, die gibt es hier ab, hat einen neutralen Ort, die sieht nicht, wer in das Kleid schlüpft, wer ist, wie die Braut aussieht. Weil auch das habe ich natürlich selber mitgemacht. Ich habe mein Brautkleid verkauft und festgestellt, manchmal...
manchmal sagt man du nett.
Gut. Genau. Dann habe ich sie halt nicht verkauft. Und
dann
kam
aber
die richtige und dann da konnte ich mir das gut vorstellen an der. Und dann hat mich das auch so bestärkt zu sagen, nee, der Ort muss neutral sein, dass eben die Braut, die es verkauft, nicht die Braut danach sieht und auch die Braut, die das Kleid kauft, bei mir nicht die Braut davor sieht.
Das ist ein guter Punkt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Weißt du, das Verleihgeschäft, um das nochmal zu breit zu treten, das gab es ja in den 80ern, 90ern gab es das relativ viel.
Ja.
weil man da gesagt hat, ja, ich kaufe das nur für einen Tag. Ich sage immer, du kaufst es nicht für einen Tag, du kaufst es für dein ganzes Leben.
Ja.
Du trägst es nur einen Tag.
Ja.
Und das ist ein Unterschied.
Ja.
Und als ich das erste Mal geheiratet habe, da hat eine Freundin von mir auch in einem, es ist ja kein geliehenes Brautkleid, rechtlich ist es ein gemietetes Brautkleid, weil Leihen ist unentgeltlich und Miete, da zahlst du einen Mietzins für. Das heißt, wer sagt, der macht einen Leihvertrag, der macht juristisch das nicht ganz korrekt. So, Klugscheißer-Modus aus. meine Freundin hat damals in einem gemieteten Brautkleid geheiratet und ich fand das vom Gefühl her auch gar nicht gut.
Ja.
Weißt du, dieses, ich muss auf das Kleid achten, dass ja kein Rotfleinfleck draufkommt und dass ja nichts passiert, weil das ist ja nur gemietet und sonst muss da Versicherung oder irgendwie, ich muss es dann kaufen oder irgendwas. Und das fand ich einfach kein gutes Gefühl. Und das passiert auch heute bei mir ganz oft, dass eine Braut sagt so, ja, ich will keine Schleppe, weil die wird sonst dreckig. Und dann sage ich immer so, ich verrate dir ein Geheimnis, du brauchst es nie mehr.
Ja.
Also wenn eine Braut bei mir ein blütenreines Kleid abgibt, weil manchmal sagt eine Braut so, wo kann ich es reinigen lassen? Dann sage ich, komm, wenn du eh gerade in der Nähe bist, gib es bei mir vorbei, dann gebe ich es mit unseren Kleidern zum Reiniger.
Ja.
Und wenn die ein taufrisches Kleid abgibt, dann denke ich so, was haben die denn gemacht an der Hochzeit?
Ja.
Also ich finde das mit dem Brautkleid mieten semi optimal. Und dann ist es auch so, Simone, es gibt tolle Secondhand-Jobs, wie deinen zum Beispiel. Es gibt Sample-Sales in den Brautmodegeschäften. Und warum sollte ich 50% bezahlen, um ein Brautkleid zu mieten und dann darauf zu achten, damit ja kein Kind mit seinen Himbeerfingerchen dran vorbeigeht, wenn ich ein Brautkleid im Secondhand-Shop für nur unwesentlich mehr kaufen kann und es dann meins ist.
Genau.
Und das ist so ein Ding, ich glaube auch, dass nicht ohne Grund die Brautvermietung ziemlich zurückgegangen ist oder fast verschwunden ist.
Das weiß ich. Also ich will auch gar nicht sagen, dass ich das ganz schlecht finde. Die haben ihre Berechtigung. Ich finde es cool, was die Mädels da auf die Beine stellen. Mhm. Nur für mich hat es nicht funktioniert.
Ja, ich finde, man muss auch dahinter stehen. Weißt du, wenn wir nicht
so
dahinter stehen, dann funktioniert das Business nicht.
In südländischen Ländern gibt es ja ganz häufig das Konzept der Verleihung oder Mietung.
Ja, aber da gibt es auch wenig Secondhand-Jobs, weil der Südländer, also ich habe Verwandtschaft in einem mediterranen Raum und von meinen Cousinen würde sich niemals eine ihr Brautkleid in einem Secondhand-Shop kaufen.
Genau.
Aber bieten würden sie es.
Ja, genau.
Weißt du, das ist so für mich so eine ganz andere Denke, aber Träume sind unterschiedlich und sie sind alle legitim.
Ja.
Und ich denke, bei manchen Dingen gibt es sicherlich Nischen. Ich glaube, dass auch die Vermietung eine kleine, aber durchaus existenzberechtigte Nische ist.
Ja.
Aber das war ja in den 80er, 90ern gab es sehr, sehr viel. Da gab es aber auch die Secondhand-Shops der 80er und 90er, Simone, die willst du im Traum nicht betreten.
Genau.
Das war der Mief der Hinterhofgarage mit Teppichboden und dem Brautkleid, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich war mal ein billiges Polyester-Paradekissen-Charms.
Ja.
Und die Secondhand-Shops von heute haben nichts, aber auch gar nichts damit gemacht.
Nee.
Gar nichts.
Nee. War natürlich auch ein wichtiger Punkt hier bei der Location-Suche und bei der Ausstattung des Ladens.
Und das ist gut so. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, du bringst ja fachlich einiges mit. Und das ist etwas, was ich sehr gerne habe. Deswegen habe ich dir auch begeistert Beifall gezollt.
Ja.
Ich habe auch auf deiner Webseite gespiegelt und weiß es. Aber erzähl doch noch ein bisschen, unsere Hörer interessiert es ja auch.
Gut. Ich komme aus der Bekleidungsbranche, heißt, ich habe nach meinem Fachabitur in Gestaltung, zu jungen Jahren wollte ich immer Designerin werden, erstmal festgestellt, dass ich keine Designerin werden möchte, habe erst eine Schneiderausbildung gemacht, ich habe leidenschaftlich gern mit meiner Oma, die Schneiderin war, an der Nähmaschine gesessen.
Ah, wie schön.
Habe auch selber meine Sachen kreiert und genäht als Jugendliche, dann eben diese Ausbildung gemacht zur Schneiderin, für die ich wahnsinnig dankbar bin. Und habe während der Ausbildung von dem Studiengang Bekleidungstechnik in Mönchengladbach gehört und festgestellt, ich bin eher die Technikerin als die Designerin und habe dann eben in Mönchengladbach Bekleidungstechnik studiert.
Super, ich glaube meine Heike auch. Heike, Bekleidungstechnik hat sie studiert, aber ich meine auch in Mönchengladbach.
Das ist cool, einer der bekanntesten FHs. Also es gibt eine in Reutlingen und eine in Mönchengladbach.
Ich glaube, es gibt auch in, nicht in Calw, sondern in Nürtingen, weiß ich nicht.
Yes.
Es gibt noch eine, aber das ist, da geht es um noch mehr Technik, glaube ich.
Ja, also ich habe mich dann auch für den Zweig Technik entschieden, habe da also ganz viel Physik, Chemie, Herstellung der Materialien, der verschiedenen Fasern, Maschinenlehre, was gibt es für Nähmaschinen, wie werden die eingesetzt, wie muss ich die reparieren, Schnitterstellung, wie ändere ich einen Schnitt, wie wird überhaupt ein Bekleidungsstück konstruiert. Dann auch Themen wie Produktionsstätten, BWL-Themen, Marketing-Themen, was darf ein Kleidungsstück kosten, wie vermarkte ich es, was habe ich für rechtliche Aspekte, Arbeitsrecht und diese ganzen Dinge. Habe dann auch meinen Ausbilderschein nebenher gemacht.
Ach, cool, den habe ich auch.
Ja. Und
AEVO.
Ja, genau.
Ausbildereignungsverordnung.
Genau, richtig. Habe dann ein Semester in China studieren dürfen. Witzigerweise war das 2003, als die Vogelgrippe aufkam. Also mir sind das Thema Mundschutz und Temperaturprüfen und Handschuhe tragen durchaus bekannt damals.
Das hat dich also nicht eiskalt erwischt?
Nein, nicht wirklich.
Weißt du, wir haben ja eigentlich alle geschmunzelt über die Asiaten, die, wenn sie einen Schnupfen haben, einen Mundschutz tragen.
Ja.
Ich auch, habe ich auch gemacht. Ja. Ich möchte mich hiermit distanzieren von dem Blödsinn, den ich damals gedacht habe.
Ja.
Jetzt denke ich,
macht alles Sinn.
Ja. Und die haben damals, die haben ja einen Mundschutz getragen, um andere nicht anzustecken. Und das ist
richtig.
Eine Idee der Gesellschaft und des Gemeinwohls, die ich durchaus respektabel finde. Also again, ich entschuldige mich für jeglichen Blödsinn, den ich jemals hier in diese Richtung geäußert habe. So
sehr
ist
gut.
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können.
So ist es, Habe dann im Berufsleben gestartet, war viel im Ausland, habe häufig die Produktionsstätten in der Türkei, in China, Rumänien und sowas betreut. Und
dann aber in der Tätigkeit
als Bekleidungsingenieurin.
Okay.
Genau, also Reisetechnikerin nennt man das dann.
Mhm. Reisetechnikerin.
Weil, genau, Produktionsstätten vor Ort betreut. Habe mich dann entschieden, einmal komplett ins Ausland zu ziehen, war dann 3 Jahre in der Türkei, habe ich gelebt, in Istanbul, habe dort die Lieferanten vor Ort Tuschur betreut, bin da mit meinem Auto durch die Gegend.
Das heißt, du kannst auch jetzt fließend auf türkischen Kaffee bestellen?
Ja.
Sehr gut. Ich kann das auf Portugiesisch, aber dann erschöpft
cool.
sich das auch. Also
ja, ist ganz witzig,
Kaffee und Törtchen geht.
Ja, wenn man hier unterwegs ist und dann ein paar Gesprächsfetzen mitbekommt. Aber ja, gut, es war einfach eine absolut geile Zeit. Das war 2007 bis 2009, bevor die Türkei sich verändert hat.
Mhm.
Und ich habe da das Leben wirklich sehr genossen. Bin dann aufgrund der Wirtschaftskrise 2009 wieder nach Deutschland zurückgekommen.
Und Istanbul ist natürlich auch ein tolles Pflaster.
Die ganze Türkei ist toll. Also ich war da natürlich auch viel an den Wochenenden unterwegs, bin viel gereist mit meinen Kolleginnen dort vor Ort. Hospitality, wie heißt es auf Deutsch?
Ja,
Gastfreundschaft, genau, ist halt mega auch da. Also es ist wirklich eine tolle Zeit gewesen. Bin aber dann auch gerne zurück nach Deutschland, weil man muss ja auch wieder den Absprung schaffen. Hab dann in verschiedenen hochwertigen deutschen Marken gearbeitet. Genau, fast 12 Jahre dann danach. Und dann kam der Zusammenbruch.
Ja, hurra.
Genau, und dann hat sich alles verändert.
Ach, weißt du, der Vorstandsvorsitzende eines großen deutschen Industrieunternehmens sagte mal, ich möchte ihn nicht zitieren, weil ich arbeite für dieses Unternehmen, also ich möchte ihn zitieren, aber nicht sagen, wer es ist, der sagte mal, nichts ist beständiger als die Veränderung.
Ja.
Und wenn man aufhört, sich zu verändern, Veränderung nicht mehr zulässt, dann ist man alt und eigentlich fast tot.
Richtig.
Ja, also ich finde das sehr, sehr spannend. Das, wie gesagt, ich habe auf deiner Webseite gespickelt und habe gedacht, Mensch, das klingt wirklich auch sehr fundiert. Das ist etwas, was mir liegt. Mir liegen Menschen, die Wissen mitbringen, die eine Ausbildung, wobei Ausbildung hat ja unterschiedliche Färbungen.
Ja.
Weißt du, du kannst ja auch etwas 20 Jahre gut machen, du kannst es auch 20 Jahre schlecht machen.
Ja, absolut.
Du kannst Dinge auch selber lernen.
Ja.
Aber eine Ausbildung in manchen Dingen mitzubringen, ist nicht verkehrt. Jetzt, ich habe nicht Schneiderin gelernt, ich habe auch nicht bei Kleidungstechnik studiert, sondern ich habe mir das Wissen selbst angeeignet. Aber ich habe das getan, bevor ich ein Geschäft eröffnet habe, was heutzutage fast schon unpopulär ist.
Ja.
Da sind wir also bei dem Thema, was hältst du davon, wenn jemand ohne fachliche Ausbildung oder Vorkenntnisse ein Brautmodengeschäft eröffnet?
Oh.
Ja,
es ist
jetzt politisch korrekt.
Ja, politisch korrekt. Genau, was sage ich dazu? Ich kenne natürlich viele Mitbewerber und deren Gründe, weshalb sie ihren Laden eröffnet haben. Die mögen alle ihre Berechtigung haben, aber ich finde es gut, wenn ich weiß, was ich tue.
Ja.
Jetzt komme ich nicht aus der Herstellung von Brautmodenkleidern, aber ein Bekleidungsstück ist immer das Gleiche. Ich mache einen Schnitt, ich muss es produzieren, ich muss die Qualitäten kennen und ich brauche eine perfekte Passform.
So, und das ist der springende Punkt. Du kennst dich mit Material aus.
Ja.
Du kennst dich mit der Schnitttechnik aus, du kennst dich mit Passform aus, du kennst dich mit Verarbeitung aus und du guckst nicht ein Brautkleid an und sagst, oh, das ist so hübsch, das möchte ich in meinem Laden haben. Und das ist etwas, wo ich in den letzten Jahren auch sage, Begeisterung fürs Brautkleid.
Ja.
Verstehe ich.
Ja.
Habe ich auch, die haben wir alle.
Ja.
Das treibt uns an.
Ja.
Aber ich finde, die langt halt nicht, weil dann landen die Bräute bei mir und sagen, ich war in einem Laden und da hat man mir das und das und das erzählt.
Ja.
Und die Schneiderin sagt, aber das geht nicht. Da ist unsere Stefanie, die Schneiderin Stefanie, mit der ich auch ein Interview schon gemacht habe und noch welche folgen werden. Die hat mir gesagt, weißt du, manchmal erzählen die Läden Dinge und ich als Schneiderin darf es dann ausbaden.
Ja.
Und das ist so etwas, das ich dann schwierig finde.
Es ist auch so.
Und letztens habe ich auf Instagram eine Frage gestellt, habe gefragt, warum habt ihr das Gefühl, dass Brautmodengeschäfte häufig auch so einen schlechten Ruf haben? Also die Bräute bringen ja 5 Leute mit, weil die brauchen Verstärkung gegen den Laden. Ja?
Ah, okay.
So. Und dann hat mir auch eine andere Schneiderin geschrieben, weil den Bräuten oft Dinge erzählt werden, die irreal, nicht praktikabel sind, und wir dürfen es dann ausbaden, ähnlich wie eben Stefanie das sagte.
Ja.
Und da sage ich, weißt du, ich habe nicht Schneiderin gelernt. Mhm. Bei manchen Dingen bin ich mir auch unsicher. Gut, da macht es die Erfahrung. Ich habe mich mit Dingen extrem beschäftigt damit, aber da bin ich dann unsicher und dann sage ich, okay, ich möchte einen Spezialisten zu Rate ziehen, da hole ich dann unsere Schneiderin oder eine Schneiderin, die wir empfehlen, hole ich dann dazu. Oder ich sage, wenn das nicht machbar ist, dann nehme ich das Kleid zurück oder sowas.
Ja.
Und ich finde das manchmal schwierig. Also ich habe keine Angst vor Wettbewerb, gar nicht. Ich bin mit dem Wettbewerb auch befreundet.
Mhm.
Also die Katharina von Katie So, mit der tausche ich mich gut und gerne aus. Oder die Heike, das sind alles direkte Mitbewerber.
Mhm.
Ich betrachte die eher als Kollegen.
Mhm.
Das heißt, ich habe keine Angst vor Wettbewerb.
Ja.
Aber ich finde es immer schwierig, wenn jemand sagt, ich bin jetzt irgendwie, ich bin Hochzeitsdekorateurin und kenne mich aus und deswegen mache ich ein Brautmodengeschäft auf. Ich finde, ich verstehe das, aber es braucht ein bisschen mehr, finde ich. Und vor allen Dingen, du hast gesagt, du hast dich mit dem Markt beschäftigt.
Ja.
Und damit bist du relativ alleine, also wir zwei sind damit alleine. Weil die ganzen Brautmodengeschäfte, die jetzt noch eröffnen, und das sind täglich welche, denen ist nicht klar, dass diese Blase platzt.
Später,
ja. Weil von den 400.000 Hochzeiten, die es vor 10 Jahren gab, sind wir bei 270.000. Das kommen die geburtenschwachen Jahrgänge. Auch die werden Brautkleider brauchen und wir werden weiterhin gute Arbeit machen. Aber Leute, der Planet braucht keinen einzigen Brautladen mehr.
Mhm.
Weil es werden weniger Kunden.
Ja, schade, aber dann gibt es eine andere Lösung.
So ist es.
So geht's weiter.
Also die Lebenserfahrung hat mir gezeigt, für viele Dinge brauchst du 2 Eigenschaften. Das eine ist Wissen und das andere ist ein Motiv, ein Why.
Ja.
Was ist mein Why?
Ja,
wo ist meine Begeisterung, meine Leidenschaft?
Ja.
Und wenn jemand sich unheimlich gut auskennt und macht Dinge ohne Leidenschaft, dann wird es in der Brautmodenbranche nichts.
Nee.
Genauso, ich finde es trotzdem auch schwierig, wenn jemand eine wahnsinnige Leidenschaft mitbringt, die ich zutiefst verstehen kann und unterstütze, aber es ist nicht nur hübsche Kleidchen verkaufen.
Hm.
Und deswegen sage ich, du hast auch ein Praktikum quasi gemacht vorher in einem Brautladen.
Ja, das hat mir übrigens auch ganz viele Zweifel natürlich gebracht, weil ich eine wahnsinnige Unterstützung oder ja auch viel Input aus dem Brautmodeladen mitbekommen habe. Zu der Dame habe ich auch immer noch ein gutes Verhältnis, weil es mir wichtig war zu sagen, hör zu, ich habe hier diesen Input bekommen, was mache ich denn mit meinem Kleid danach? Hier hat es gestartet. Und daraus natürlich dann quasi noch ein Konkurrenzgeschäft zu eröffnen, war auch nicht leicht für mich. Also musste ich auch viel überlegen und habe aber auch mit ihr gesprochen und
du, man kann auch zusammenarbeiten.
Ja, so war es dann.
Oder sich austauschen.
So war es.
Wir haben so eine Art Brautladenstammtisch und ein Brautladennetzwerk. Und wir werden demnächst auch einen Workshop machen, wo wir uns inhaltlich auseinandersetzen und sagen, wie kann man Prozesse verbessern? Wie kann ich, wie gehe ich mit inhaltlichen Themen um? Wie, wo kriege ich Cups in welcher Farbe und so weiter und so fort? Ja? Genau, cool. Oder wie gehe ich damit um, wenn eine Braut kommt und sagt, ja, ich habe Rückgaberecht, ich möchte nach 2 Wochen das Ding zurückgeben und ich sage, nee, wir sind nicht Zalando, Schätzelein. Ja. Du hast einen gültigen Kaufvertrag und nicht nach dem Fernabsatzgesetz gekauft. Ja? Ja. Also wir machen einen Workshop, das finde ich ganz spannend, mit juristischen Aspekten, inhaltlichen Aspekten, Marketing-Aspekten und den machen wir entre nous. Also wir hängen das nicht an die große Glocke und sagen 500 € Eintritt, sondern wir machen es aus der Branche oder aus uns für uns.
So. Ja, cool.
Also insofern, man lernt nie aus. Wenn ich mich mit der Heike oder auch mit der Stefanie oder der Kathi oder Corinna unterhalte, wir haben da ja so eine Peer Group, da sind auch noch einige mehr dabei, die also auch unheimlich erfahren sind und das sehr gut machen. Da lerne ich immer noch dazu und denke so, ja, wäre nicht verkehrt, das früher gewusst zu haben. Ja,
ja, genau, ja.
Nur so ganz rosa an die Sache ranzugehen, ach, da denke ich immer so, ich kann es verstehen, aber gutheißen kann ich das nicht.
Nee, rosa an Dinge rangehen darf man nicht, finde ich auch nicht. Deswegen war das bei mir alles gut durchdacht, gut durchgerechnet.
Und das mag ich gerne.
Danke.
Gehen wir mal zu den Kleidern. Was muss ein Kleid haben, damit du es aufnimmst?
Es darf nicht älter als 3 Jahre sein. Es muss einen gewissen Mindestwert haben und es muss zu meinen Kundinnen passen. Also ich suche nicht nur Kleider aus nach meinem Gefallen, sondern ich weiß, was meine Kundinnen fragen und für die brauche ich natürlich auch ein gewisses Angebot. Nichtsdestotrotz ist immer der eigene Geschmack mit dabei.
Muss auch, weil wenn es dir nicht gefällt, kannst du es nicht verkaufen.
Richtig, genau. Das ist der Haken an der Geschichte. Ja.
Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Gut, jetzt mache ich das ja schon eine Zeit lang länger.
Ja.
Und habe eine Zeit lang Kleider eingekauft, wo ich gedacht habe, ist jetzt nicht meins, aber die Braut, die sowas will, braucht eine Heimat.
Ja.
Und habe dann festgestellt, das ist eine blöde Idee, ein Kleid, hinter dem du nicht stehst, also nicht zu 80%.
Oder,
wir sind nicht in jedes Kleid verliebt, aber wir haben zu jedem Kleid zumindest stehen hinter einem Kleid.
Genau.
Und ein Kleid, hinter dem du nicht in einem gewissen Maß stehst, kannst du auch nicht verkaufen.
Nein.
Ja. Das wird dann ein Stangenengel.
Genau. Jetzt ist es natürlich aber auch so,
dass Entschuldigung, ich habe da noch ein bisschen...
dass ich eben festgestellt habe, dass... Oder der Punkt ist ja der, man kann bei mir kein Kleid nachbestellen. Das heißt, ich brauche eine gewisse Auswahl an Größen und Stilen der Kundin, ein paar Kleider anziehen zu können und dann sind vielleicht auch Kleider dabei, die ich nicht zu 100% toll finde, aber zu 80%.
Genau.
Und damit stimmt das Angebot.
Absolut. Das nennt man Sortimentsgestaltung.
Ja.
Was begeistert dich an einem Kleid? Zum Beispiel an diesem wunderbaren Kleid.
An dem wunderbaren?
Das ist nur ein Beispiel, aber das hat ja vielleicht ein paar Parameter, die du mir zurufen kannst.
Es ist clean. Es hat ein absolut geiles Muster, darf ich sagen, dass es ein Leo-Muster hat.
Okay, wir machen hier keine Werbung, aber auch Simone ist begeistert von Kisui Berlin und Kisui Berlin bezahlt uns nichts dafür, dass wir begeistert sind.
Nein, nee, aber ich finde es cool, wenn man als Braut ein Statement setzt und vielleicht nicht gerade die 0815 Braut ist.
Da würde ich gerne einhaken, Simone, wenn ich dir jetzt mal wieder ins Wort fallen darf, das mache ich ja gerne, weil ich habe dann so viel Gedanken.
Ja.
Weißt du, ich bin immer hin und her gerissen zwischen 0815 Braut. Also natürlich hat es auch bei uns Bestseller.
Ja.
Und trotzdem sieht jedes Kleid an. Also ein Kleid, das ich, keine Ahnung, 20 Mal verkaufe, sieht an jeder Braut anders
aus. Richtig.
Und das ist das, was mich begeistert. Auf der einen Seite sage ich, ich möchte ein Kleid gar nicht 20 Mal verkaufen, weil es soll ja nicht die halbe Stadt im gleichen Kleid heiraten.
Ja.
Bestseller braucht es für den Umsatz. Das ist einfach so. Da braucht man nicht uns die Augen wischen.
Ja.
Aber ich habe schon eine Schwäche für eine Braut, die was Besonderes wählt. Ja, cool. Ich habe alle meine Bräute lieb, die bei den Bestseller sich verlieben und den auch adeln.
Ja.
Aber wenn eine Braut kommt und sagt, ich möchte gerne sowas ran, das ist dann schon sehr schön.
Ja.
Absolut. Ich denke immer, ihr seid jung und hübsch und warum traut ihr euch nicht mehr? Warum wählt ihr immer die sichere Bank?
Weißt ja, du? Eben.
Aber Träume sind unterschiedlich und sie sind alle legitim.
Genau.
Und wenn die Braut in einem Kleid strahlt, dann ist eigentlich völlig egal, ob es mir gefällt oder
absolut
nicht. Es kommt aufs Strahlen an.
Absolut.
Zurück zu dem Thema, was begeistert dich an einem Kleid? Also clean?
Du hast es eigentlich auch, ja genau, clean, in dem jetzt speziell das Muster. Und an sich ist es genau der Punkt, den du jetzt auch gerade gesagt hast. Jedes Kleid sieht an unterschiedlichen Frauen ganz anders aus.
Mhm.
Und dadurch, dass ich ja nur Einzelstücke habe, ich habe kein Kleid zweimal, außer ich habe es in zwei unterschiedlichen Größen, aber dann sind es wieder zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und ich finde einfach, wenn dann die Braut in das Kleid schlüpft und du merkst, das ist das Kleid für die, diesen Moment, der ist einfach genial.
Der ist schon schön, ja.
Der ist genial. Und wenn ich dann noch beratend dabei sein darf und sagen kann, da trägst du noch geile Ohrringe dazu oder wir können einen Ärmel dran machen oder lass die Schleppe, weil das Kleid ist da, um mit einer Schleppe getragen zu werden und die Schleppe überlebt auch den Tag, weil ja viele Angst haben, dass die Schleppe dreckig wird.
Ja, ich sage immer, die wird von unten dreckig und kein Gast kommt und sagt, lass mal gucken.
Nee, ja. Genau, also das ist einfach schön, das ist ein emotionales Ding und ein Brautkleid ist was Besonderes, also für mich
das emotionalste Kleidungsstück, das du tragen kannst.
Richtig, aber es ist was Besonderes und da dabei sein zu können, ist schön.
Ja, aber liebe Hörer, die ihr sagt, wir haben den Traumjob, wo wir nur glückliche Leute treffen, diese Momente haben wir haben aber auch die anderen.
Ja.
Und das darf man, die sieht man in der Doku-Soap nicht, da sieht man nicht den Brautvater, der kommt und sagt, ich verklag dich, weil meine Braut war ganz unglücklich an der Hochzeit.
Ja.
Weil irgendjemand gesagt hat, das Kleid sei nicht schön.
Mhm.
Die haben nicht die Braut, die kommt und sagt, da ist ein Faden gezogen und deswegen will ich Schadensersatz, weil das sind alles Dinge, die auch passieren.
Ja, richtig.
Und es ist nicht nur dieser wunderbare, schöne Moment, wenn eine Braut die Magie, also wenn diese Magie sich entwickelt, wenn Braut und Kleid so eine Einheit werden.
Ja.
Das ist schon sensationell.
Ja, absolut.
Aber das ist nicht 100% unseres Jobs, sondern 2%. Okay, haben wir das auch geklärt. So, jetzt geht's mal zu deinen Favorites. Dein Favorite VIP Brautkleid. Welches kommt dir in den Sinn? Du hast die freie Wahl.
Meghan Markle Partykleid.
Stella McCartney.
Ja.
Das war, glaube ich, Stella McCartney, wo sie da in dem Jaguar, glaube ich,
genau,
vorne.
Genau, E-Jaguar.
Genau, in dem E-Type.
Ja.
Ja, das fand ich.
Das fand ich cool.
Da kriegst du da läufst du so kalt den Rücken runter. Ja. Das ist schon so, was übrigens nicht schlecht ist in der Hitzewelle. Erzähl mir mehr davon.
Ja, das war schon cool. Auch das sieht man wieder. Es ist schlicht, es ist clean, es ist klassisch.
Und trotzdem cool.
Keine aufgetakelte Frisur.
Stella McCartney.
Es hat einfach cool ausgesehen.
Ja, das, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Ich meine schon,
wir gucken
dass
nachher
das
nach.
Zweite Kleid.
Ja. Gut, das erste war Givenchy.
Ja.
War, fand ich auch sensationell. Ich finde, das hat einfach so zu ihr gepasst. Wobei,
absolut,
bezüglich der Passform, jetzt mal, wenn ich das angeguckt, hatte ich immer das Gefühl, das ist ihren Tacken zu groß. Was sagst du dazu?
Das zweite, das Partykleid.
Nee, das erste. Das Givenchy.
Ich glaube, dass man bei royalen Anlässen gewisse Dinge beachten muss, wie eben nicht schulterfrei, kein tiefer Ausschnitt und sowas.
Nein, von der Passform. Ich hatte das Gefühl, die hat vielleicht irgendwie vor der Hochzeit noch 2 Kilo abgenommen und dann war es irgendwie so.
Dann war die Zeit zu knapp, es doch noch zu ändern. Aber nein,
sie
hat schon toll ausgesehen.
Hat sie, absolut. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich da hingeguckt habe, habe ich gedacht, weiß nicht.
Ja, nee,
guck dir es nochmal an und sag
mal
Bescheid.
Ja, genau. Mach ich.
Guck dir ein Video an, wenn sie sich bewegt.
Okay, mach ich.
Nee, aber ich fand das Givenchy auch sehr, sehr schön, sehr edel, sehr fein, sehr schlicht.
Ja.
Zu ihr perfekt passend. Für mich wäre es gar nichts.
Ja.
Aber es muss es ja auch nicht sein, weißt du?
Nee.
Viele Menschen gucken ja ein Brautkleid an nach dem Motto, würde ich das gern tragen und darin toll aussehen? Nee, geht gar nicht darum.
Nee.
Sondern wie ist es denn für diese Braut, die in dem Moment das Kleid trägt?
Ja.
Ah ja, das Stella McCartney war schon sehr schön. Welches ist dein liebstes Kleid in deinem aktuellen Bestand?
das, was da auf der Puppe ist.
Ja, okay. Also, again,
oder keine Werbung.
Keine Werbung für Kisui Berlin und das Leo-Kleid, das ich übrigens auch habe und auch sehr liebe.
Das ist auch geil.
Wir sitzen hier und gucken auf das Kleid und es ist schon. Und das fasst sich an, man möchte drin schlafen.
Ja,
es so ist, weich und fein.
Es sind tolle Materialien.
Also, Kerstin, vielen Dank dafür, dass du unsere Träume befeuerst.
Genau.
Und jetzt wird's persönlich. In welchem Kleid hast du selbst geheiratet? Magst du es erzählen oder ist dir
natürlich,
das?
Natürlich, ja. Man sieht es auch auf meiner Webseite oder auf meinem Instagram-Account. Die Anfänge werden natürlich auch da gezeigt. Ich habe ein Spitzenkleid, ein eng anliegendes, also ein Mermaid-Stil-Kleid getragen mit langen Ärmeln. Es hat noch nicht ganz hundertprozentig gepasst und es hatte noch eine Corsage drin. Und nachdem ich ja auch die Schneiderfähigkeiten habe, habe ich mir das so genäht, dass ich damit völlig konform war. Ich habe die Corsage rausgemacht. Es war
see-through. Ja, aber wie macht man das? Ich meine, du ziehst das an und dann fummelst du da auch rum und machst so, das stelle ich mir schon komplex vor.
Ja, es ist auch komplex. Ich habe auch in den letzten Wochen geschwitzt, weil ich habe es dann so eng und knackig gemacht, dass ich selber nicht mehr zubekommen habe. Und ich auf den Tag gehofft habe, als meine Schwester und meine Mama kamen und mir dann in das Kleid reingeholfen haben. Und ich mir dachte, oh Gott, Gott sei Dank.
Hier ist der Schullöffel.
es war total spannend. Aber es hat auch mega Spaß gemacht, das Kleid so zu verändern, wie ich es haben wollte. Ich habe die Ärmel gekürzt. Und das ist auch das, was ich meinen Bräuten mitgebe. Also ich kann ein Kleid nicht 100% verändern oder mehr als 50%.
Also du kannst aus dem Prinzessinnenkleid kannst du kein Elfenkleidchen machen, aber... Machst du deinem Projekt, wirbt ja ein großer Baumarkt.
Bitte?
Machst du deinem Projekt?
Ja.
Und das finde ich auch. Ich finde, die Dinge, die sich verändern lassen, wobei bei mir ist es so, ich habe manchmal eine Braut, die sagt, ja, ich möchte gerne, finde das Kleid toll, möchte aber Ärmel dran haben.
Ja.
Und manchmal bin ich mir nicht sicher, da rufe ich dann, wenn es vom Hersteller ist, beim Hersteller an und sage, geht das?
Ja.
Könnt ihr das standardmäßig, könnt ihr das als Sonderbestellung liefern?
Mhm.
Oder könnt ihr uns den Stoff liefern? Geht das von dem Kleid? Oder ich frage die Schneiderin, wenn ich nicht sicher bin.
Ja.
Aber ich sage nicht, ja, geht.
Nein,
und dann,
um Gottes Willen. Ne? Weil die Braut muss happy rausgehen. Und wenn es dann funktioniert und man spricht im Vornherein, was
das ist, das macht dann mehr kaputt als gut.
Richtig. Hm. Und ich sage auch, bei Bräuten, die sagen, ich hätte gern das Oberteil und den Rock vom anderen Kleid, sage ich auch, sorry, nee. Das Kleid gibt es einfach so nicht. Dann such weiter und es kommt es.
Deswegen haben wir die Mix and Match Kollektion eingeführt bei uns. Ich habe die schon seit 8 Jahren. Ne?
Warst du früh dran?
Ja, weil... jetzt muss ich schon mal klotzen.
Ja.
Jetzt haben alle Mix and Match und ich denke immer so, wie neu ist das denn? Also ich habe das wirklich schon seit 8 Jahren. Und ich habe das aus einem Grund, weil ganz oft hatte ich das, dass eine Braut gesagt hat, ich finde das Oberteil gut und den Rock.
Ja.
Und aus 2 Kleidern eins zu machen, ist jetzt nicht unbedingt... der Burner. Und außerdem, man muss es immer sehen. Der Designer hat sich in den allermeisten Fällen etwas gedacht
so
dabei. Also zumindest bei ausgereiften Kleidern. Mhm. Ich finde, es gibt Kleider, die sind ausgereift, die sind wie eine Sinfonie von Beethoven, 5 Töne verändert und das Ding ist kaputt.
Mhm.
Und dann gibt es Kleider, die sind die Basis für Individualisierung.
Mhm.
Und und als wir das ganz oft gehört haben, ich hätte aber gern, habe ich gesagt, okay, dann werden wir mal einen Baukasten zusammenstellen, aus dem du dir dein Outfit bauen möchtest.
Ja.
Und das ist etwas, wo wir eine große Auswahl haben und was ich auch gerne mache. Weißt du, Simone, muss man auch mal sagen, das macht mehr Arbeit.
Ja, klar.
Weil du musst mehrere Teile bestellen,
anpassen,
was weiß ich was.
Ja.
Dann musst du mehr, du hast bei der Anprobe hast du auch mehr Aufwand, weil vielleicht ist es der Rock und dann hast du zu diesem Rock 17.000 Kombinationsmöglichkeiten.
Richtig. Ja.
Das ist schon spannend, deswegen haben es viele nicht. Ich persönlich stehe da aber dahinter, weil ich sage, das ist ja auch dieses, der Gedanke, ich nehme es mit in mein Leben und trage das zu anderen Dingen nochmal.
Ja, genau.
Würdest du dein Brautkleid wieder nehmen? Jetzt ist es bei dir noch nicht so lange her.
Ja.
Würdest du wieder nehmen?
Auf jeden Fall.
Zeigst du es mir nachher?
Nein, ich habe es natürlich verkauft.
Zeigst du mir das Foto?
Ja, das Foto kann ich dir zeigen. Aber auch das war ganz wichtig, eben diesen Verkaufsprozess selber durchzumachen. Und das habe ich auch vorhin schon erwähnt, eben zu sehen, welche Braut es kauft und so. Das will man
Fühlt sich gut an für dich, es nicht mehr zu haben?
Ja, ich vermisse es nicht.
Also ich da gibt es nichts richtig oder falsch. Das war auch nicht manipulativ gefragt, weil ich habe alle meine Brautkleider noch.
Ja.
Auch ich habe ja mehrfach geheiratet.
Ja.
Zweimal standesamtlich, zweimal kirchlich. Okay. Ja, das geht. Und ich hatte 4 tolle Outfits.
Ja.
Habe es da nie dran mangeln lassen. Ja. Ich habe die alle noch. Und weißt du, mir kommt dann immer in den Sinn diese Szene in Schlaflos in Seattle, wo Meg Ryan das Brautkleid ihrer Mutter probiert.
Ja.
Und das war so eine so schöne Szene. Gut, sie reißt dann irgendwie den Ärmel hier kaputt oder so. Ne? Und denkt dann so, okay, nicht gutes Omen oder so. Aber das ist eine so schöne Szene. Jetzt habe ich ja ein Töchterchen. Töchterchen kann man nicht mehr sagen. Es ist eine ausgewachsene Tochter. Und mit der habe ich übrigens auch mal ein Podcast-Interview gemacht. Sie wollte sich weigern, kam aus der Nummer nicht raus. Und ich denke, eines Tages kommt die mal und sagt zu Mama, also, oder sie kam schon, da kam ich nur nicht dran, weil es zugestellt war, der Schrank, sagt, da kann ich nicht mal das Brautkleid probieren.
Ja.
Und deswegen, ich kann mich nicht trennen.
Ja, aber ist da aber gibt's, auch in Ordnung. Ja, also ja. Für mich ist alles in Ordnung. Ich habe auch Bräute, die kaufen ein Secondhand-Kleid und sagen aber gleich schon, ich will es danach behalten.
Ja.
Gibt es auch.
Also und da sind wir wieder, genau, da sind wir wieder bei dem Thema Träume, sind vielfältig.
Ja. Ja.
Und das hat jeder das Recht auf den Sein.
Ja.
Simone?
Aber stopp, du hast noch einen Tipp hätte ich.
Bitte,
noch.
Bitte, hau raus.
Ich habe natürlich auch als Schneiderin mir, ich hatte ein Abendkleid, ich hatte vormittags noch ein anderes Kleid, ich hatte ein Tanzkleid, weil man ja in diesem ganzen Job, wenn man da drin ist, als Braut, doch schnell zum Bridezilla wird. Man denkt, ich brauche noch unbedingt ein Kleid. Und das ist mein Tipp für die Bräute, ist vielleicht jetzt auch nicht so für die normalen Geschäfte der mega Werbetipp, aber kauft euch ein tolles Kleid und genießt den Auftritt den ganzen Tag in dem Kleid.
Danke, das ist das, was ich auch immer sage.
Ja.
Und weißt du warum? Bei mir haben alle gesagt, naja, du kannst ja so viel Kleider rauslassen, wie du möchtest. Nee, ich habe gesagt, ich habe ein Brautkleid. Gut, jetzt hatte ich derer mehrere, aber ich hatte meine standesamtliche Hochzeit. Ja. Ein Outfit übrigens, ein rotes Seidenkostüm, das meine Kostümbildnerin genäht hat nach meinen Vorstellungen. Also ein Audrey Hepburn-Kostüm oder Grace Kelly mit ganz vielen Knöpfen.
Ja.
Ich hatte ein ganz tolles Brautkleid. Das ist für mich immer noch eins der schönsten Kleider, die es gibt. Das ist 20 Jahre alt. Ich liebe es immer noch.
Ja.
Es ist unverändert. Ich hole es ab und zu mal raus und schmuse es und kuschle es.
Ja, toll.
Und ich sag mir, was ist dann dein Brautkleid? Gerade bei Mengen sagt man ja das Partykleid. Da kann ich vielleicht noch mal kurz eine Anekdote beisteuern. Ich hatte eine Braut, eine italienische Braut, die kam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester und wollte bei mir ein Brautkleid kaufen und sagte, ja, sie braucht ein zweites Kleid für die Party. Ich habe sie dann beraten, die hatte auch ein gutes Budget, hätten wir auch gut hinbekommen. Und dann sag ich, du, zeig mir doch mal dein erstes Kleid für die Kirche. Und sie zeigt, sensationell. Simone, ein Traum. Unfassbar teuer hat sie in Italien gekauft. Da sind Brautkleider sowieso ein bisschen teurer im Mittelmeerraum. Ja. Übrigens überall, außer in Deutschland. In Deutschland sind die Brautkleider preiswerter als woanders, weil die deutsche Braut ungern dafür unfassbar viel Geld ausgibt. Egal. Also, diese Braut zeigte mir ein Foto und ich war geflasht. Und ich habe gesagt, du, ganz ehrlich, wenn du drauf bestehst, ich verkaufe dir auch ein zweites Kleid. Ja. Aber ich tue es ohne Überzeugung, weil dieses Brautkleid ist so wunderschön. Ja. Und sie sagt, ja, aber kann man damit tanzen? Sag ich, dann übst halt ein bisschen.
Ja.
Sag ich, weißt du, wenn du bei mir ein zweites Kleid kaufst, egal was du kaufst, das ist so, jeder wird sagen, wo ist eine andere geile Fummel hin? Das ist so, als fährst du mit dem Mercedes zur Kirche und mit dem Fahrrad auf die Party. Sag ich, und dann lass es dir auch gesagt sein, ich habe Bräute, die ein zweites Kleid haben und so manche Braut hat es dann im Hotelzimmer hängen lassen und also entweder gesagt, ich fühle mich in dem so wohl oder ich habe es total vergessen, weil und dann sage ich auch eins als Wirtschaftswissenschaftler, der ich bin ja studierter Wirtschaftswissenschaftler, sage ich mir, der Tragepreiskoeffizient, den du hast bei einem Kleid, der ist eh schon schlecht. Den noch künstlich zu verringern, dadurch, dass ich nochmal Geld für ein Kleid ausgebe. Leute, kauft euch ein Kleid, in dem ihr den ganzen Tag feiern und glücklich sein könnt, das ihr lieb habt, in dem ihr die Gesellschaft flasht und euren Mann und vor allen Dingen euch selbst und seid glücklich damit. Dieser Trend mit dem zweiten Partykleid ist nicht meins. Das machen so die Instagrammer und die VIPs vor und ich persönlich finde das nicht so schön.
Ja, aber es gibt halt immer diese Trends.
Ja.
Und denen folgen wir, ist auch verständlich. Aber von
die Erfahrung als sagt, als hau rein.
Genau.
So.
Genau, mein Tipp.
Genau, und bei mir war es auch so, ich habe mir keine Partykleider rausgelassen, ja. Sondern ich habe übrigens, ich sag's selten im Podcast, also fast in jeder Episode, ich habe in Kissui Berlin geheiratet.
Ach so, cool.
Und ich hatte das unfassbare Glück, dass Kerstin auch bei meiner Hochzeit zugegen war.
Toll.
Ja, das war sehr schön. Also unvergesslich, wir haben beide geheult.
Ja.
Das war sehr schön. Und deswegen, ich habe auch gesagt, ich brauche kein zweites Kleid, ich möchte keins, ich hätte es machen können.
Ja.
Aber ich wollte dieses Kleid, in das ich mich verliebt habe, das ich immer noch sehr liebe, das wollte ich genießen bis zum letzten Moment.
Ja.
So. Damit dürften wir zumindest diese Themen erschöpfend besprochen haben, Simone.
Ja.
Sehr herzlichen Dank, dass du mich empfangen hast, mir deinen wunderschönen, kleinen, zauberhaften Laden gezeigt hast. Ich möchte gerne noch ein bisschen die Werkstatt sehen, wenn ich es darf.
Ja, natürlich.
Und dann plaudern wir noch ein bisschen, fachsimpeln noch ein bisschen. Und ich hoffe, das war nicht die letzte Episode, die wir gemeinsam gemacht haben.
Würde mich freuen. Vielen Dank fürs Kommen und hat viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und wir hören uns alle wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Dress.